Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es um das Thema, wie rechtfertige ich eigentlich meine Rolle als Scrum Master oder als Agile Coach? Ich plaudere mit euch aus dem Nähkästchen und gebe euch meine besten Tipps und Tricks und Gedankenmodelle mit, wie ich meine Rolle rechtfertige, wie ich es schaffe, nah an den Bedürfnissen des Teams dran zu bleiben, wie ich Retros dazu möglichst effektiv nutze und meine Haltung zu so Sonderworkshops, wie auch die möglichst effektiv genutzt werden können. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier ist Jasmin, dieses Mal ohne Kai und wir helfen euch dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in die Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und das ist wirklich eine Premiere heute hier, nämlich eine Solo-Folge von mir. Wir haben in den letzten Podcasts drüber gesprochen. Wir sind gerade auf unserer Creative Vacation hier im schönen Südtirol. Und ich sprühe gerade total vor kreativer Energie. Und Kai hat gerade für sich so ein bisschen festgestellt, er braucht eine kleine Auszeit, er braucht ein bisschen mehr Verschnaufen, er braucht ein bisschen mehr das geschriebene Wort als das gesprochene Wort. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, ich habe gerade absolut keinen Bock, meine kreative Energie irgendwo anders hinfließen zu lassen als in diesem Podcast. Und deswegen probiere ich das jetzt einfach mal mit dieser Solo-Folge hier. Und ich freue mich auch total drauf. Also ich stelle mir jetzt einfach vor, dass du mir gegenüber sitzt und wir einfach so ein Kaffeegespräch führen, beziehungsweise bei mir ist gerade rote Beetesaft. Ich bin hier in genau unserer kleinen Wohnung, habe mir ein Karotten-rote Beetesaft mit Inga gemacht und plaudere jetzt mit euch mal. Und in dieser Folge geht's um eine Hörerinnenfrage, beziehungsweise es ist so eine Halbhörerinnenfrage. Eine Hörerin hat sich bei mir gemeldet und hat Feedback zum Podcast gegeben und gesagt, dass ihr dieser Podcast total hilft, jetzt gerade, weil sie sehr neu in der Scrum Master Rolle ist, zwar schon seit längerer Zeit zertifiziert und auch hier und da immer mal wieder unterstützen durfte oder Teile anwenden durfte, aber gerade sehr neu in einem Team drin ist, wo sie einfach wirklich jetzt mal Scrum Masterin sein darf. Und das hat mich total gefreut. Und da habe ich einmal zurückgequatscht auf LinkedIn mit so einer Sprachnachricht und gefragt, naja, was sind denn die Fragen, die dich gerade so beschäftigen? Worauf suchst du gerade Antworten? Und da kamen so ein paar Fragen um die Ecke. Und auf diese möchte ich in dieser Folge eingehen. Und viele dieser Fragen sind, glaube ich, Fragen, die beschäftigen uns am Anfang, wenn wir anfangen als Scrum Master. Aber ich kann total gut, also ich fühle diese Fragen total, weil die kommen immer wieder. Nämlich unter anderem, wie rechtfertige ich denn meine Rolle? Brauchen wir ein Daily wirklich? Welchen Themenfokus setze ich in der Retrospektive? Wie viel des Ichs darf ich da reingeben und wie viel muss ich einfach nur die Bedürfnisse des Teams mitmachen? Und meine erste Antwort wäre wieder eine Haltungsantwort. Nur welche Rolle übernimmst du in diesem Team? Also lass uns gerade mal so bitte ein bisschen tiefer nochmal einsteigen mit, wie rechtfertige ich meine Rolle? Und vielleicht ist diese Antwort jetzt nur prozentual richtig für deine Fragestellung, weil natürlich in der Fragestellung sehr viel Kontext drin ist, den ich jetzt nicht habe, weil wir natürlich nicht ein längeres Gespräch geführt haben vorher. Aber ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Agile Coaches und Scrum Master kommen an den Punkt, wo sie entweder sich selber überlegen, boah, wie rechtfertige ich denn diese Rolle, oder auch, wo bekomme ich Anerkennung her, oder was genau berichte ich wohin, dass ich denn hier so tue? Je nachdem, in welcher Kultur ich unterwegs bin, hat man ja noch mehr Rechtfertigung oder weniger Rechtfertigung für so eine Rolle. Oder aber auch, diese Rechtfertigung wird von außen eingefordert. Das kenne ich durchaus auch und das finde ich auch legitim, dass von außen jemand mal sagt, hey, jetzt erzähl mir doch mal, was du denn so den ganzen Tag tust und wieso ich dich bezahlen soll. Also ich weiß, meine allererste Scrum Master Stelle vor 12 Jahren, die habe ich angetreten und es war damals schon eine Vollzeit Scrum Master Stelle, also wirklich ein Novum. Und das war eine inhabergeführte Firma, eine Mittelständler, Inhaber geführt und von daher einfach phänomenal, dass ich eine Vollzeit-Scrum-Master-Stelle haben durfte. Aber mir wurde immer wieder gesagt, ey, mach dir wirklich einen Plan, was du machst, und wenn der Chef vorbeikommt, ne, dann musst du dem wirklich sagen, was du tust, weil das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe irgendwie nicht kapiert, warum wir alle immer gesagt haben, also es ist total wichtig, wenn der Chef vorbeikommst, du musst wirklich sagen können, wie du diese Firma jetzt voranbreibst und was du heute tun wirst. Und ich dachte immer, warum erzählen die mir das alle? Also für mich ist schon klar, dass ich weiß, was ich tue. So, naja, auf jeden Fall bin ich irgendwann mal dahinter gekommen. Das sind ja, wir sprechen ja in vielen Podcast-Folgen immer wieder über Geisterrollen. Geisterrollen sind Dinge, die sind in einer Firma meistens passiert. Das kann sein, dass es eben Geschichten sind, die passiert sind, die noch so mit Geistern, oder dass es Personen sind, die mal da waren und irgendwie deren Geist noch da ist. Und auf jeden Fall die Geschichte, die passiert ist, und die ist meinem Vorgänger Scrum Master passiert. Anscheinend ist da der Geschäftsführer dann mal gekommen und hat gefragt, na ja, was machst du denn heute? Und der hat irgendwie sowas geantwortet wie, ja, ich gehe in die Delis und dann gucke ich, wird sich schon was ergeben. Und dann ist der Chef nochmal irgendwie gekommen, ein paar Wochen später, und hat gefragt, was machst du heute? Und dann hat er irgendwas Ähnliches geantwortet. Und dann ist er gegangen worden. Und so sehr, wie ich diese Antwort nachvollziehen kann, kann ich sie nachvollziehen? Nee, ist eigentlich nicht so meine Vorgehensweise. Aber auf jeden Fall, also ich kann insofern nachvollziehen, dass man in die Delis geht und dann oft der Plan, den man sich für den Tag gemacht hat, komplett umgeschmissen ist. Das kenne ich durchaus. Aber ich mache mir eigentlich, bevor ich in die Delis gehe, mache ich mir schon einen Plan für den Tag und dann verifiziere ich den halt nochmal in den Delis. Also ich kann diese Antwort so ein bisschen nachfühlen, aber auch nicht so ganz nachfühlen. Aber auf jeden Fall ist dieser Wert, diese Rolle durch diese Antwort so torpediert worden, und ich habe das auch wirklich, wirklich krass zu spüren bekommen, dass der Wert dieser Rolle Scrum Master, man hat zwar dann irgendwie mich nochmal eingestellt, weil mein Chef war der IT-Leiter und der Leiter der Entwicklungsabteilung, die haben sich wirklich eingesetzt, dass man nochmal Scrum Master einstellen darf. Aber diese Rolle war so in ein schlechtes Licht gerückt, weil mein Vorgänger einfach nicht sagen konnte, guck mal, dafür bin ich da, dafür stehe ich, und ich habe folgende 4 Dinge, die ich diese Woche verfolge, damit dieses Team in die Performance geführt wird. Und das, jetzt die Schleife zurück, was ist die Berechtigung in meiner Rolle, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass jeder Agile Coach und jeder Scrum Master sich damit wirklich auseinandersetzt und sich damit auseinandersetzt, wer bin ich und wer will ich sein in dem Ganzen und was für einen Mehrwert bringe ich in diese Firma, weil dieses reine Happiness-Management ist schwierig und rückt die Rolle, glaube ich, auch in ein falsches Licht. Meine Interpretation der Scrum Master-Rolle, und ich glaube, das ist auch eine sehr amerikanische Interpretation, aber der Business Case, der wir als Scrum Master haben, ist, wir sind Performance Coaches. Wir sind dafür da, die Performance des Teams erheblich zu steigern. Natürlich müssen wir uns den Auftrag der Entwickler und Entwicklerinnen und des Product Owners einholen, dass wir sie dahin begleiten dürfen. Aber das ist unsere Aufgabe. Und das ist der Business Case, den wir erfüllen müssen. Wenn dieses Team genauso performant ist, wenn ich da bin und wenn ich nicht da bin, dann mache ich einen schlechten Job. Und wenn wir jetzt so den Vergleich machen mit einem Fußballtrainer, dann hat der auch einen Plan, wo er die Leute hin entwickeln möchte. Oder ein Sportcoach oder, ne, wenn diese Performance-Coaches, ich weiß noch, Kai und ich sind einmal, wir haben immer so ein bisschen Hobby geboxt. Und dann sind wir einmal in ein neues Fitnessstudio gegangen. Also das ist so im Verbund unserer Fitnessstudios mit dabei. Da konnten wir auch hingehen, haben gesagt, ah cool, da hat's auch einen Boxkurs. Und dann sind wir da hingegangen. Und das war so ein bisschen ein ehemaliger Amateurboxer, der aber sehr passioniert war und sich, glaube ich, also viel mehr als Fitnessstudio-Boxtrainer war. Der hatte eine Akte. für alle Menschen, die in seinem Training waren. Und hat auch gesagt, hey, ich könnte jetzt gerne vorbeikommen, ihr könnt gerne reingucken, aber wenn ihr hier mit uns mittrainieren wollt, dann erwarten wir eine gewisse Kontinuität und ihr müsst dann auch kontinuierlich herkommen und dann lege ich für euch eine Akte an. Und der hatte wirklich in diesem Fitnessstudio, wir waren völlig blown away, hatte der wirklich eine Akte für jeden Menschen und da stand drin, was dieser Mensch kann, was dieser Mensch noch nicht kann und was so die Schritte sind, die er jetzt weiterentwickelt. Und dann hat uns das auch erklärt und dann setzt er sich immer halbjährlich mit den Menschen hin und guckt, wo die sich hinentwickeln wollen und was sie denn dafür tun müssten. Und wir waren so ein bisschen so, wow, das ist also Beyond Fitnessstudio Boxen, was hier läuft. Fand ich total spannend. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was ich von einem Agile Coach und Scrum Master erwarte. Also du musst wissen, wo dein Team steht. Du darfst dir einen Traum davon entwickeln, wo dieses Team sich hinentwickeln darf. Also Kai sagt immer, ne, der Product Owner muss eine Produktvision haben, ein Product Goal daraus entwickeln. Und du als Scrum Master musst eine Kollaborationsvision haben und da eine Kollaborationsgoal daraus entwickeln und dir überlegen, wie könnte der Weg aussehen, dieses Team dahin zu bekommen. Und genauso wie der Product Owner das ja auch nicht selbst machen kann, sondern in Kollaboration mit den Entwicklerinnen und Entwicklern das machen muss, weil da sind technische Sachen drin etc. und mit den Stakeholdern, den Weg zu seinem Product Goal dürfen wir natürlich in Kollaboration mit unseren Entwicklerinnen und Entwicklern und mit unserem Product Owner und Product Ownerinnen den Weg in Richtung von unserer Kollaborationsvision erfüllen. Und dafür dürfen wir uns jeden Tag einen Plan machen, was steht denn heute an, damit ich dieses Team wesentlich weiterentwickeln kann, damit wir weiter in Richtung Performance gehen. Dafür darf ich mich wöchentlich hinsetzen und gucken, was steht denn diese Woche an oder was steht diesen Sprint an, je nachdem. Also ich mache es oft bei vielen Teams, überlege ich mir, ne, was ist der nächste Schritt, der dieses Team gehen darf in diesem Sprint, was sind die Lernpunkte, die ich mir für dieses Team wünsche und wie unterstütze ich dieses Lernen in dem Team? Also der Scrum Master zeigt ja auf, welche Interaktionen sich positiv und negativ auswirken. Wir sind ein Spiegel und das kann ich auf unterschiedlichste Weise tun und da darf ich mir einen Plan machen. Was ist der nächste Schritt, der so ansteht, damit wir zu einem hochproduktiven Team werden. Also da der Performance Coach sein. Und dann ist die Rolle eigentlich ziemlich schnell gerechtfertigt. Und in den meisten Fällen rechnet sich der Business Case, wenn du dieses Team 10% performanter machst. Und 10% kriegst du eigentlich immer raus durch bessere Kommunikation, durch bessere Abstimmungen, durch vielleicht weniger Konflikte, durch eine höhere psychologische Sicherheit. Dadurch hast du weniger Leute, die, also weniger Fluktuation. Dann bist du eigentlich schon beyond 10%. Also wenn du dich konzentrierst auf ein psychologisch sicheres Umfeld, wo die Leute wirklich das Gefühl haben, sie können sich selber sein, sie können alles reingeben, dann hast du meistens schon viel, viel mehr Innovationskraft zum einen, aber viel weniger Fluktuation und dann hättest du die 10% schon rausgeholt. Um psychologische Sicherheit zu etablieren und erhalten, ist unglaublich viel Arbeit. Also das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Und dann rechnet sich das eigentlich schon, dass du als Person, als Rolle da bist. Und dann kann es natürlich noch viel, viel größer werden. Und was wir immer gerne machen, ist wirklich zu gucken, wo steht dieses Team denn gerade? Wie viel an kundenwirksamen Features liefert es denn gerade? Oder wie viel an Lernen liefert es denn gerade? Wie viel an Mehrwert für die Firma liefert es denn gerade? Und was müsste denn passieren, damit wir Mehrwert liefern? Also auch wir als Scrum Master haben natürlich diese Ausrichtung in Richtung Endkunde oder das Lernen, das bei uns stattfinden darf. Und wir wollen, also wir haben natürlich nicht den Blick drauf, machen wir gerade das Richtige, weil das macht unser Product und unseren Product Owner, sondern machen wir das gerade schnell genug und kriegen wir das performanter und schneller hin. Und dann ist diese Rolle eigentlich meistens gegen außen schon gerechtfertigt. So, nun ist die Frage, wie rechtfertige ich die Rolle gegen innen? Und die stellt sich oft auch. Und was ich da wirklich super gerne mache, und das ist, ne, kommt aus dem ganz normalen Coaching, ist mir den Auftrag einzuholen. Und ich mache das aber nicht wie jetzt in einem Live-Coaching, wo ich mir den Auftrag sehr offen einhole und natürlich meinen Coachee wählen lasse, wo er oder sie hingehen will. Weil in Live-Coaching oder in ne, so einem normalen Coaching sagen wir ja, mein Coachee ist ressourcenvoll und hat alle Ressourcen, die er oder sie braucht. Und mein Coachee bestimmt auch seine eigene Zielsetzung. Und das verstehe ich. Und ich finde aber, ein Agile-Coach oder ein Scrum-Master hat da ein bisschen ein anderer Blickwinkel drauf. Nämlich, wir sind halt Performance-Coaches und das darf mir mein Coachee auch nicht wegnehmen. Also da darf ich durchaus erfordernd sein und sagen, hey, mein Verständnis meiner Rolle ist, ich bin hier der Performance-Coach, ich bin dafür zuständig, dass es natürlich allen gut geht und dass wir Prozesse leben, die uns dienen und nicht wir den Prozessen dienen, weil dann geht's uns allen gut und dann können wir in die hohe Performance kommen. Aber ich bin halt auch wirklich für die Performance zuständig und ich werde ab und zu Entscheidungen treffen müssen, die gegen ein Individuum gehen, aber für das System gut sind. Das stelle ich meistens sehr, sehr klar. Und als Scrum Master und als Agile Coach, es gab schon viele Situationen, wo ich auch Entscheidungen treffen musste, die gegen mich als Individuum gehen, die für mich nicht toll waren, aber für das System erhebliche Fortschritte in Richtung Performance geboten haben. Und dann werde ich diese Entscheidungen treffen, weil ich bin ein Performance Coach. So, also das darf ich irgendwie mal klarstellen. Wofür stehe ich? Wie sehe ich meine Rolle? Wie sehe ich mich als Scrum Master? Und dann aber auch auf der anderen Seite den Auftrag einzuholen. Was braucht ihr von mir als Scrum Master? Was braucht ihr von mir, damit wir in die Performance kommen? Welchen Auftrag gebt ihr mir? Was darf ich überhaupt tun? Was darf ich nicht tun? Und da kann es durchaus sein, dass wir in Konflikte kommen. Also ich hatte schon ein Team, das gesagt hat, na ja, aber also weder der Product Owner noch der Scrum Master darf mir irgendwelche Aufgaben zuweisen. Das darf nur meine Chefin. Ja, dann haben wir ein Problem. Weil natürlich, dein Product Owner sagt dir an, was du gerade arbeiten wirst. Nicht du als Individuum, aber das gesamte Team. Und wenn du dir da rausnimmst, dass du selber links und rechts dann aber auch noch wählst, was du so tun möchtest, dann kann der Product Owner ja gar nicht die richtige Zielsetzung setzen. Und wenn ich als Scrum Master dir da keinen Spiegel vorhalten darf, weil das nur deine Chefin darf und genau Feedback geben, nö, das ist eigentlich ja auch die Aufgabe meiner Chefin, dann haben wir da irgendwie ein Problem. Dann kann ich meinen Performance-Auftrag ja gar nicht wahrnehmen. Also müssen wir gucken, wie gehen wir damit um. In den allermeisten Fällen von Scrum-Teams habe ich da aber kein Problem gehabt. Was ich total gerne mag, ist da so dieses Build Your Own Scrum Master Format. Das findet man unter anderem, glaube ich, im Retromat drin oder auch bei Agile Elevations, glaube ich. Da packen wir noch einen Link in die Shownotes. Gibt's auch einen Download für das Build Your Own Scrum Master Format und das mache ich total gerne als Retro, irgendwo als Einstieg, einfach damit wir mal diese Auftragsklärung haben. Was ich auch super, super gerne mache, wenn das Team dann schon 1, 2, 3 Sprints läuft, ist mit irgendeiner Checkliste zu arbeiten und da meinen Auftrag nochmal besser zu klären. Also zum Beispiel haben wir ja die Scrum-Checkliste erstellt, die kann man bei uns auch downloaden, packen wir auch nochmal einen Link mit rein. Das ist so etwas, was ich total gerne mache, dass wir mal so eine Checkliste ausfüllen und da gucken, wo wollen wir als Team weiterkommen und was ist mein Auftrag da drin als Scrum Master und kann ich den erfüllen oder will ich den erfüllen, sehe ich mich auch wirklich so. Also das hilft immer wieder, diese Rolle halt zu rechtfertigen und dir den Auftrag einzuholen von deinem Team, wo darf es hingehen. Wo ich mir den Auftrag auch nochmal reinhole, ist immer von meinem Sponsor. Da gucke ich auch, dass ich einmal die Woche, wenn es super geht, manchmal alle 2 Wochen oder so, auf jeden Fall ein Check-in habe, auf jeden Fall ein 101 habe von irgendeinem Sponsor dieses Teams. Und da darf man manchmal ein bisschen suchen. Wer ist wirklich der Sponsor dieses Teams? Und dann da auch nochmal den Check-in haben, was erwartest du von diesem Team? Was siehst du als Fortschritte von diesem Team? Was siehst du, dass dieses Team besser machen kann, dass dieses Team lernen darf? Wie können wir zusammenarbeiten, damit du mir hilfst, die Rahmenbedingungen drumherum zu gestalten, damit dieses Team eben besser wird? Auch da mir nochmal den Auftrag einholen. Und dann, finde ich, ist man eigentlich schon sehr, sehr gut in der, wie rechtfertige ich meine Rolle? Also einmal für mich selber definieren, wie will ich diese Performance-Coach-Rolle leben. Zum anderen mit dem Team einchecken, welchen Auftrag gebt ihr mir denn und matcht das denn auch meinen Vorstellungen? Wenn es nicht matcht, müssen wir da in die Klärung gehen. Du darfst das, wenn du möchtest, nochmal gesondert mit dem Product Owner machen, mache ich ganz oft, weil die Product Ownership nochmal einfach einen anderen Blickwinkel hat und ich mir da oft nochmal einen Sonderauftrag einhole. Wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Welchen Spiegel darf ich dir sein? Wie darf ich dich unterstützen in deiner Rolle als Product Owner? Was ist dir hilfreich? Was ist dir nicht so hilfreich? Und wie müssen wir zusammenarbeiten? Also oft habe ich mit dem Product Owner noch oder mit der Product Owner noch mal einen engeren Kontakt, sehr, sehr oft nach dem Daily eine Viertelstunde, einfach damit wir uns nochmal abstimmen können und ein 101 von einer meistens aber anderthalb Stunden in der Woche, damit wir einfach aktiv an Product-Geschichten zusammenarbeiten können. Das ist nochmal einen sehr viel engeren Kontakt, als ich jetzt mit einzelnen Teammitgliedern habe. Und dann nochmal auch Auftrag einholen von den Stakeholdern oder von eben dem Sponsor des Teams. Was für einen Auftrag seht ihr da bei mir? Ich weiß nicht, ob das so ein paar Gedankenanstöße waren, in wie rechtfertige ich denn meine Rolle? Und genau, das sind aber diese Gedanken, die ich mir ganz oft mache, die Dinge, die ich abkläre, die Dinge, die ich auch immer wieder neu abkläre. Weil natürlich wird sich meine Rolle verändern. In den allermeisten Fällen, wenn ein Scrum-Team anfängt, dann sind die Dinge, die wir am Anfang lösen, natürlich sehr Scrum-Team bezogen und sehr, sehr intern. Und wir können die Performance steigern, indem wir innen drin bessere Kommunikation herstellen, damit wir die Prozesse zusammen besser ownen können, damit wir alles Mögliche innen drin erschaffen. Und je länger dieses Scrum-Team zusammen ist, je performanter es im Kern wird, desto mehr shiftet sich meine Rolle auf das Außen, auf das Umfeld, auf die Firma. Also ganz oft, wenn Scrum-Teams länger unterwegs sind, mache ich noch Sprintwechsel innen drin und natürlich mache ich auch nur Einzelgespräche. Aber da ist innen drin nicht mehr viel zu tun, sondern viel mehr ist nach außen, ne, mich ins Portfolio-Management einzuklinken, damit wir da irgendwie bessere Zulieferungen bekommen oder Hindernisse links und rechts wegzuräumen oder auch unser Scrum-Team zu erweitern, weil wir merken, wir gar keine End-to-End-Lieferverantwortung gerade wahrnehmen können. Und dadurch darf ich mir diese Rolle immer wieder neu klären und immer wieder das Team neu fragen, stimmt das noch, was ich für euch bin? Braucht ihr was anderes von mir? Bin ich noch der richtige Scrum Master? Und das kann auch vorkommen. Also an gewissen Punkten, ich bin auch schon mit Teams an Punkte gekommen, wo ich gesagt habe, so, und an der Stelle braucht ihr jetzt einen sehr, sehr viel technischeren Scrum Master, weil dieses ganze Technical Coaching, also das ganze, die ganzen Extreme Programming Praktiken und so weiter, die kann ich euch gerade nicht beibringen und in den Teams hat es auch niemand gehabt, aus der Technik heraus, der das hätte tun können. Und dann brauchte es einfach nochmal einen technischeren Scrum Master, um in der Richtung zu helfen. Also die ganzen Feedback-Zyklen auf dem Produkt, die haben wir total gut gemacht. Die Feedback-Zyklen auf einer menschlichen Ebene, die haben wir auch gut geschlossen. Aber diese Feedback-Zyklen, die schnellen kleinen Feedback-Zyklen, damit wir eine sehr gute wartbare Software entwickeln, die haben wir irgendwie nicht geschlossen gekriegt. Und da braucht es einfach nochmal einen anderen Mentor, eine andere Unterstützung. Und da hat es einfach total geholfen, dass wir Scrum Master getauscht haben, dass ich rausgegangen bin und ein anderer Scrum Master reingekommen ist. Oft ist das Kai bei uns, aber manchmal ist es auch jemand anders aus dem Umfeld. Manchmal ist es dann das Team auch so weit, dass es intern übergeben werden kann. Das ist ganz unterschiedlich. Aber so gehe ich mit dieser Fragestellung um, wie rechtfertige ich meine Rolle? Was ich dann auch noch mache, das habe ich vorhin erwähnt, und das empfinde ich als eine sehr, sehr gute Praxis, ist entweder mir pro Sprint zu eben, also ich habe ein Kollaborationsziel, was ist der nächste Schritt, der dieses Team erreichen dürfte in den nächsten 3 oder 6 Monate? Das ist immer so mein Denken, weil also mehr als 6 Monate hinaus muss ich mir das nicht überlegen, aber so 3 bis 6 Monate geht immer. Und dann mir pro Sprint zu überlegen, okay, und was ist der nächste Schritt, um dahin zu kommen? Was dürfen wir gerade lernen? Was dürfen wir erfahren? Wo müsste ich jetzt mehr Acht drauf geben? Vielleicht auch welches Individuum darf ich gerade vermehrt unterstützen, damit wir weiterkommen? Wie darf ich meine Product Owner unterstützen, damit ich weiterkomme? Und dann überlege ich mir das Gleiche immer noch pro Tag. Kai hat auch mal so einen Tagesplaner geschrieben als Scrum Master. Der habe ich sehr intensiv genutzt, eine gewisse Zeit lang, im Moment nicht mehr. aber dann meinen Tag auch zu planen. Und das steht auch dran, ne? Was ist dieser eine Schritt, den ich heute tun muss, damit wir dem Sprintziel näher kommen, damit wir dem Kollaborationsziel näher kommen. Das empfand ich auch immer sehr, sehr hilfreich. Und das hat natürlich die Gefahr, dass das dann sehr, Anführungszeichen, egozentriert ist. Nee, aber dass das nur meine Welt abbildet und jetzt gar nicht die Needs und die Bedürfnisse des Teams abbildet, wenn ich mir natürlich so eine Kollaborationsvision mache, mir das selber überlege etc. Also die nächste Frage war ja, wie behalte ich den Überblick über die Needs des Teams, ohne immer wieder von mir selbst auszugehen? Und da habe ich so zwei Antworten drauf. Also was wir versuchen zu machen, ist Einzelgespräche zu führen. Möglichst jeden Sprint. Ich glaube, wenn du ein Team unterstützt, dann geht das auch meistens, dass du wirklich jeden Sprint eine Stunde 101 mit jedem Teammitglied hast und da reincheckst, wie geht's dir gerade, was läuft gerade, was verstehst du noch nicht, was verwirrt dich noch und so weiter. Und ich setze mir für die Einzelgespräche oft auch irgendwie Themen beziehungsweise Dinge, die mir aufgefallen sind, also Dinge, die mir in der Retro aufgefallen sind, auf die ich nochmal zurückgehen möchte, Dinge, die mir in Dailies auffallen, auf die ich zurückgehen möchte, Dinge, die in Refinements auffallen. Also oft habe ich eigentlich... Ich habe immer ein Miro-Board mit jeder Person drauf aufgelistet und da schreibe ich diese Dinge drin, die ich in Einzelgesprächen mitkriege. So, wir versuchen also Einzelgespräche zu führen, möglichst jeden Sprint, manchmal, wenn man mehrere Teams unterstützt, funktioniert das mit jedem Sprint nicht mehr, dann aber jeden zweiten Sprint, auf jeden Fall irgendwie jeden zweiten Sprint. Oder du machst jeden Sprint aber nur eine halbe Stunde, das ist aber oft schwierig, weil man da gar nicht so richtig in die Tiefe kommt. Da darf man aber, glaube ich, ein bisschen experimentieren, was liegt mir nicht so. Und diese Einzelgespräche, also ich glaube, ein Fettnäpfchen, das man tappen kann, gerade wenn man sehr Coaching begabt ist und viel schon von Coaching gemacht hat, ist, dass man dann so ein verschriebenes Coaching macht. Das finde ich eher schwierig und übergriffig. Habe ich gemacht, also so been there, done that. Natürlich kann ich da auch mal Coaching-Fragen fragen oder so, aber ich versuche da sehr achtsam damit umzugehen. Also sehr achtsam zu sagen, boah, okay, das Thema, über das du gerade redest, das du mir erzählst, das wäre jetzt eigentlich ein richtig gutes Thema, um mal in einem wirklichen Coaching-Gespräch reinzugucken. Ein Coaching-Gespräch würde wie folgt aussehen. Hättest du da Bock drauf? Und dann gehen wir in eine Coaching-Conversation. Ansonsten sind meine 101s keine Coaching-Conversations im klassischen Sinn, weil ich kein preskriptives Coaching meinen Teammitgliedern verschreiben möchte. Das will nicht jede Person und das ist völlig fein, dass das nicht jede Person will. Meine 101s sind wirklich geführte Gespräche, wo ich auf Themen eingehe, die mir aufgefallen sind, die ich mit Leuten ansprechen möchte und auch Gespräche, wo die Teammitglieder den Raum bekommen, mir Feedback zu geben zu meiner Performance, aber auch Feedback zu geben zu, wie sie gerade das Team sehen, welche Themen sie da drin gerade sehen. Also, das ist ein geführtes, aber offene Konversation miteinander und kein Coaching-Gespräch, wo ich nur mit Coaching-Fragen führe oder so oder jede Person immer wieder mit ihren eigenen Themen kommen muss. Das würde ich als übergriffig empfinden, persönlich, und würde ich nicht tun, so. Auch wenn ich das am Anfang manchmal getan habe und dann aber auch gemerkt habe, es fühlt sich für mich einfach nicht gut an. Aber so bleibe ich ganz oft an den Needs des Teams und kriege ja auch Feedback. Ein weiterer Feedback-Kanal ist für mich natürlich, wie gut liefern wir. Also am Ende mache ich meine Rolle gut, wenn wir für den Endkunden liefern. Und zwar regelmäßig in guter Qualität. Und da hole ich mir natürlich das Feedback rein, ne? Also das Review ist das Meeting, wo ich brutal viel mitkriege. Ich sage auch immer in meinen Scrum-Trainings, steckt mich in ein Review von einem Team und ich kann euch schon sehr, sehr viele Dysfunktionen auflisten. In den meisten Fällen, das Review, diese Stunde, sagt mir schon sehr, sehr, sehr viel drüber hinaus. Und das ist mein Feedback-Kanal. Wiederum Performance Coach. Also meine oberste Maxime ist, das Team in die Performance zu führen. Und wenn wir im Review keine Stakeholder dabei haben, keine Endkunden dabei haben, wenn wir im Review nur eine PowerPoint-Präsentation machen und niemand irgendwelche Software austestet, etc. Wenn wir im Review nie drüber reden, Was denken wir, was die nächsten paar Sprints passiert? Ist das für euch richtig so als Endkunde? Habt ihr andere Bedürfnisse etc.? Dann sagt mir das einfach schon sehr, sehr viel aus. Also dann kann es sein, dass mein Product Owner nicht ready ist oder dass unser Product Backlog gar nicht, dass wir es gar nicht schaffen, nicht dürfen oder was auch immer dahinter ist, es nach Kundenpriorität zu sortieren oder dass wir halt immer noch in Backend, Frontend denken und zuerst irgendwie die Grundlagen machen. Wie viele Teams ich schon gehört habe, die in Reviews keine Kunden einladen, weil sie machen ja nur Grundlagen. Und dann frage ich, ja, aber wann seid ihr denn mit dem Fundament fertig? Ja, so nach einem Jahr. Wir sind ja jetzt schon 3/4 Jahre dran. Das sind die meisten Teams, sobald die anfangen, irgendwie den Durchstich zu machen, erkennen sie 3, 4, 5 Punkte, wo ganz viel Arbeit an ihrem Fundament, an ihren Grundlagen sie wegschmeißen dürfen, weil sie falsche Annahmen getroffen haben. Also auch da wieder sind wir im richtigen Durchstich unterwegs. Zeigen wir dem Endkunden was? Sind wir am Lernen interessiert als Team und nicht am Busy-Sein? Etc. Also ich gucke mir das Review an, gucke natürlich da noch, hol mir Feedback rein. Ich rede mit meinem Product Owner, meiner Product Ownerin, hol mir da Feedback ein und dann bin ich eigentlich schon relativ gut an den Needs des Teams dran. Manchmal habe ich auch eine Hypothese, wo ich sage, eigentlich müssten wir jetzt eher in diese Richtung gehen und dann frage ich das Team. Sage, hey, mir ist Folgendes aufgefallen, irgendwie könnten wir da wesentlich besser werden. Wie steht ihr denn dazu? Was denkt ihr davon? Das ist auch eine völlig legitime Variante, das zu tun, dass man einfach wirklich an den Needs des Teams dran bleibt. Und das bringt mich zu der letzten Frage, diese Retros. Da war noch die Frage zu den Retros. Ne, also wie kann man die Retros möglichst gewinnbringend nutzen? Kann man sowas auch mal machen wie Scrum-Werte vorstellen und da reingehen? Oder müsste man da nur einfach auf die allgemeinen Themen des Teams eingehen? Und die Hörerin hat auch gesagt, ne, sie plant irgendwie Workshops für, wo das Team noch mal ihre Aufgabenstellungen klarer kriegt, ihre Rolle klarer kriegt und irgendwie an Feedback-Kultur arbeitet etc. Und also ohne viel Kontext zu wissen, habe ich gerade so mit Workshops, wo man irgendwie Aufgabenstellung klarer kriegt oder Rollen nochmal anguckt oder Feedback-Kultur anguckt und so weiter, habe ich oft ein bisschen Probleme. Warum habe ich damit Probleme? Wenn das vom Team gewünscht ist und das wirklich auch ein Schmerz des Teams ist, alles gut, alles fein. Aber ich weiß nicht, wie viele unzählige Feedback-Workshops ich in meinem Leben schon gegeben habe. Und die haben genau gar nichts an der Feedback-Kultur des Teams geändert, weil das Team eigentlich da auch nichts ändern möchte, zum Beispiel. Oder weil es nicht der Schmerz des Teams ist. Und ich glaube, gerade so Sachen wie eben Feedback-Kultur ist etwas, was wachsen darf. Etwas, was nicht wirklich in einem Workshop besprochen werden kann und dann ist es anders. Also manchmal braucht man einen Startpunkt von einem Workshop und dann muss man aber auch gucken, dass man sowas aufrechterhält wie Feedback-Kultur. Da wird ein Workshop, also in den meisten Fällen ändert es nichts. Ich sage immer, ne, also Trainings und Workshops und so, das ist Inspiration. Das sind die 10%. Und dann kommen aber irgendwie noch so 20% geführtes Üben und dann kommt 70% Anwendung. Und wenn das ein Schmerz des Teams ist, dann total gut, dann macht da einen Workshop, aber guckt bitte auch, wie wird das in die Anwendung kommen? Was heißt das konkret für uns? Haben wir wirklich ein Problem mit Feedback? Und in den meisten Fällen, gerade mit Feedback, kommt so etwas auf, wenn wir über Qualitätssicherung reden. Und wenn wir nämlich darüber reden, dass wir Dinge nicht mehr, also wenn wir gerade dieses Extreme Programming, die Praxis einlösen von eben Pair Programming oder von Mob Programming oder von Code Reviews, dann kommen wir sehr schnell an den Punkt von Feedback-Kultur. Und dann muss ich keinen gesonderten Workshop machen, der das auf eine Metaebene hebt, sondern dann kann ich eben da drin angucken, okay, wenn du ein Code-Review von deinem Kollegen, deiner Kollegin machst und da Dinge drin findest, die dir nicht gefallen, wie wollen wir damit umgehen? Und da hat jedes meiner Teams, die ich bis jetzt begleiten durfte, anders reagiert. Also ich hatte ein Team, das hat sich das so schwer getan damit. Und die haben wirklich angefangen mit, nee, also Code-Reviews machen wir so. Wenn ich fertig bin, dann frage ich jemanden, der setzt sich mit mir an den Computer und wir machen die zu zweit. Und dann besprechen wir das Feedback direkt. Und ja, die haben sich auch gewünscht, dass ich ihnen nochmal ein Feedback-Workshop gebe. Dann haben wir so kurz knackig 2 Stunden Feedback-Workshop gemacht. Dann haben sie sich ready für dieses Gespräch geführt. Dann haben sie nach einiger Zeit rausgefunden, boah, das kreiert aber irgendwie immer wieder Bottlenecks, beziehungsweise du musst dann immer wieder Leute rausreißen, damit du das tun kannst. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, wir besprechen, also wir gucken sie jetzt nicht mehr zu zweit an, sondern es ist okay, wenn der andere das anguckt, aber die Rückmeldung zu meinem Code, die wird immer noch face-to-face gegeben danach. Dann haben die das so gemacht. Dann nach einer gewissen Zeit, und ich durfte dieses Team länger begleiten, sind sie dazu übergegangen zu sagen, oh, okay, das war jetzt irgendwie gut, aber es kreiert halt immer noch viel Bottleneck und Wartezeit. Wir machen es jetzt anders. Der andere, der den Code anguckt, darf auch direkt editieren und darf direkt alles Mögliche machen, was er für besser empfindet und gibt es dann dem, der den Code gemacht hat, zurück. Der liest nochmal durch und checkt's ein. Bis hin zu, es ist eher Open Source Code, also ich mache den Code, ich gebe den frei, der andere editiert weiter, checkt dann ein, gibt den frei und wenn da große Schnitzer drin war, dann suchen wir ein Feedbackgespräch. Das war ein ewig langer Prozess, aber das Thema Feedbackkultur haben wir in diesem Prozess an mehreren Stellen immer wieder angeguckt und das hat zu einer extrem schönen Feedbackkultur in diesem Team geführt, das natürlich auch ausgestrahlt hat, weit über diese, wie machen wir Code Reviews hinaus, einfach weil es am lebenden Objekt war sozusagen, weil es angewandt war und das war total wichtig für dieses Team. Das heißt, mit solchen Workshops, da wäre es für mich unglaublich wichtig, wirklich zu gucken, was braucht das Team, sonst kommt man auch schnell in dieses Fahrwasser von, wir müssen ja auch mal arbeiten, lieber Scrum Master, du bist hier nicht dazu da, uns zu bespielen, wir haben schon selber zu tun. So, und dann komme ich zum Thema von den Retros. Also es gibt Teams, die wollen immer nur allgemeine Retros. Das sind aber auch oft Teams, die mögen sich ihren eigenen Themen nicht so richtig stellen. Ich mache da oft eine gute Mischung. Also ja, natürlich könntest du da die Scrum-Werte angucken, aber meine Frage wäre da, hat das Team gerade ein Problem mit den Scrum-Werten? Wenn du merkst, ja, Fokus ist definitiv ein Thema, dann würde ich mal, ja, dann finde ich es total gut. Dann kann man gerne mal eine Retro machen zu den Scrum-Werten. Ich würde es aber gucken, dass ich das nicht so belehrend mache, sondern dass ich halt irgendwie ein cooles Check-in mache und dann mache ich für das Gather Data, stelle ich mal ganz kurz die Scrum-Werte vor und sage, hey, guck mal, das sind die Scrum-Werte. Scrum sagt eigentlich, wenn wir Scrum machen, wäre es ganz gut, wenn wir uns diesen Werten nähern wollen. Scrum sagt auch, die sind schwierig. Und dann mache ich zum Beispiel so ein Gather Data auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr leben wir diesen Wert schon? Und dann kannst du so fragen, was bräuchten wir, um diesen Wert noch mehr zu leben? Oder du kannst auf einer Skala von 1 bis 10 fragen, wie sehr leben wir diesen Wert schon? Was ist positiv daran? Was führt dazu, dass wir ihn leben? Und was ist gerade noch negativ daran? Was führt dazu, dass wir ihn nicht leben? Und das kann eine coole Retro sein, natürlich. Und das kann, da kannst du ja dann Themen vertiefen im Search for Insights. Themen, also ne, wir merken, Wert Fokus ist irgendwie schwierig und der Wert Offenheit ist schwierig und dann macht man 2 Gruppen und guckt, was ist denn da wirklich schwierig dran, wo können wir konkret was machen und dann aber ganz wichtig in dem Abschluss auch wieder, was für ein Experiment wollen wir starten bis zum nächsten Sprint, welches wir dann aufnehmen können, welches wir sagen, okay, wenn wir Folgendes tun, dann gehen wir davon aus, dass Folgendes verbessert wird und so können wir das messen. Also da auch wieder Lernexperimente definieren, die messbar sind. Und das kann man durchaus tun, dass man mal einen Themenschwerpunkt setzt. Ich finde es immer ganz gut, dass man mal so macht, ne? Also jetzt gucken wir uns mal offen die letzten 2 Wochen an oder die letzte Woche oder die letzten 3 Wochen, was auch immer eure Sprintlänge ist. und da eine offene Retro macht und offene Themen sammelt und dann immer mal wieder einen Schwerpunkt setzt, wo man sagt, hey, ich als Scrum Master und ich als Performance Coach sehe, wir sollten mal in Qualität gucken oder ne, auch mal die Definition of Done wirklich angucken in der Retrospektive. Das mache ich auch immer mal wieder, weil dafür ist die Retro auch da. Also, dass man da irgendwie eine gute Mischung hat. Oft, wenn ich Themenschwerpunkte vorgebe, dann frage ich so zwei Dailies vor der Retro mal nach und sage, hey, ich bereite gerade die Retro vor. Ich habe ein Bauchgefühl oder ich habe eine Intuition, dass es uns total gut tun würde, mal in dieses Thema reinzugehen. Hat irgendjemand was dagegen? Oder gibt es irgendeinen Blocker oder ein super dringendes Thema, das wir vorrangig behandeln müssten? Und wenn es das nicht gibt, dann gehe ich in dieses Thema rein. Und wenn das Team offen genug ist und wir genug an psychologischer Sicherheit gearbeitet haben, dann sagt das Team das meistens auch. Oder ich kriege danach eine Chatnachricht, hey, können wir noch mal kurz über die Retro reden? Ich habe folgende Bauchschmerzen damit. Und dann können wir da die Dinge einarbeiten. Genau, so. Das und damit wir vielleicht den Dreh wieder machen auf das, wie rechtfertige ich meine Rolle? Ich finde, gerade am Anfang, nicht nur am Anfang, eigentlich immer, sehr viel Fokus auf diese Retros zu legen und zu gucken, dass wir in der Retros mit Maßnahmen rausgehen, die uns wirklich erheblich performanter machen, ist unglaublich wichtig, weil das rechtfertigt wiederum meine Rolle. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann kannst du ja nur die Retros moderieren und alles ist gut. Ja, aber ich muss ja den Sprint mitbekommen, um optimal auf diese Retros einzuwirken. Und gute Teams, Teams, die gelernt haben, wie iteratives Arbeiten geht, Teams, die gelernt haben, dass Scrum dazu da ist, Transparenz herzustellen auf allen möglichen Ebenen, damit wir inspizieren können, ne, damit wir uns die richtigen Fragen stellen können, damit wir entsprechend adaptieren können, das Richtige anders tun können, die haben gelernt, dass sie das auf allen Ebenen in allen Events machen können. Und das machen wir im Daily. Wir stellen Transparenz her in Bezug auf das Sprintziel, damit wir uns die richtigen Fragen stellen können, was brauchen wir denn, um das Sprintziel zu erreichen und was müssen wir in unserem Handeln adaptieren oder auf unserem Sprintplan adaptieren, damit wir unser Sprintziel erreichen können. Also da machen wir das auf das Sprintziel. Es kann manchmal auch schon Mini-Retro-like sein. Im Review machen wir das auf das Produktziel und im Planning machen wir uns das wiederum im Hinblick auf das Erreichen des nächsten Inkrements des Produktziels. Und am besten Fall machen das meine Entwickler und Entwicklerinnen in ihrer täglichen Arbeit auch, indem sie Test-Driven entwickeln und sich da auch immer wieder Transparenz schaffen im Hinblick auf ihre Qualität. Also Scrum ist eigentlich ein großes, großes Lern- und Habit-Building-Framework und wir wollen lernen und Habits bilden, damit wir möglichst performant sind und unserem Endkunden möglichst viel und Gutes zur Verfügung stellen. Genau das, was er eben braucht und auch bezahlen mag. Und da müssen wir iterieren und da müssen wir lernen drüber. Und dadurch rechtfertigt sich natürlich unsere Rolle und unsere Bühne ist oft die Retros und eben die Einzelgespräche, die wir unter dem Sprint führen, damit wir dieses Team dabei unterstützen können, immer wie performanter zu werden. So, damit hoffe ich, hat dir das viel, viel Spaß gemacht, mit mir mal in die Welt einzutauchen, von wie rechtfertige ich denn meine Rolle und wie könnte ich meine Retros optimal nutzen, damit ich meine Rolle rechtfertigen kann und wie behalte ich auch den Überblick drüber, damit ich eng an den Bedürfnissen des Teams bleibe. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du eine Person kennst, der diese Folge unglaublich gut tun würde, dann freuen wir uns, wenn du die Folge weiterleitest oder uns auch eine Bewertung hier lässt. Und damit verabschiede ich mich und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder zuschaltest zum Agile Growth Podcast.